Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. An einem Tag, der nun wirklich historisch ist. Regierungswechsel in Berlin, Wahl und Vereidigung des neuen Bundeskanzlers und seiner Ministerinnen und Ernennung einer neuen Staatsministerin für Kultur und Medien. Nachdem 8 Jahre lang Monika Grütters von der CDU das Amt, das unmittelbar Angela Merkel zugeordnet war, innehatte, hat nun heute Claudia Roth von den Grünen übernommen. Sie ist der Kultur eng verbunden, hat unter anderem am Theater gearbeitet und war Managerin der Rockband Ton, Steine, Scherben um Rio Reiser und mehrfach Vorsitzende der Grünen. Seit 8 Jahren hatte sie dann aber als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags eines der protokollarisch höchsten Ämter inne, das dieses Land zu vergeben hat. Vor wenigen Wochen dann die Nachricht, das Kulturstaatsministerium werde künftig an die Grünen gehen und die neue heiße Claudia Roth. Viele waren erstaunt über diesen Wechsel. Ob sie das auch war, das habe ich Claudia Roth heute Mittag gefragt.
Ich war absolut überrascht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, als es vor ein paar Tagen hieß, die Grünen werden Kultur bekommen. Und als ich dann vorgeschlagen worden bin, ja, da hat mein Herz ziemlich hochgeschlagen.
Warum haben Sie sich denn dann dafür entschieden? Sie hätten ja auch Nein sagen können. Ihre Themen waren ja eigentlich in den letzten Jahren immer auch auswärtige Kulturpolitik, aber vor allem Demokratie und Parlamentarismus.
Naja, weil immer schon zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Das ist natürlich die große Liebe für die Kunst und die Kultur. Ich komme ja da auch her. Ich habe ja am Theater angefangen, war dann mit Tonsteine, Scherben im Musikbereich unterwegs. Und die andere große Liebe und Leidenschaft, das ist die Leidenschaft für die Demokratie. Und ich glaube, gerade diese Bereiche, die sind untrennbar miteinander verwoben. Denn unserer Demokratie würde doch ohne Kunst und Kultur komplett die Stimme fehlen. Und deswegen verstehe ich ehrlich gesagt das Angebot zum Amt der Staatsministerin für Kultur und Medien als große Chance, genau diese zwei Lieben miteinander zu verbinden. Und deswegen möchte ich gerne die Kulturstaatsministerin der Demokratie sein und für die Demokratie, ausgestattet mit einem wunderbaren Werkzeugkoffer, dem Reichtum unserer großartigen, bunten und vielfältigen Kultur, und von Rostock bis Augsburg und Köln bis Frankfurt-Oder, Hamburg bis zur Ostalb. Und dazu gehört auch im Wesentlichen, glaube ich, gerade in Zeiten, wo die Demokratiefeinde unterwegs sind, weltweit, aber auch bei uns, der Schutz der Kunstfreiheit. Denn Kunst und Wissenschaft, Kultur und Medien, das ist doch genau der Freiheitsraum des Denkens, den unsere Demokratie braucht. Und ihre Freiheit, die Freiheit von Kunst, von Wissenschaft, von Kultur, von Medien, das ist der Gradmesser und Seismograf für die Demokratie. Und deswegen begreife ich das auch als Funktion, diese Demokratie zu beschützen.
Damit muten Sie aber natürlich der Kultur auch eine Menge zu. Wahrscheinlich werden viele Menschen aus der Kultur, Kulturschaffende ist immer so ein blödes Wort, sagen, wir haben doch keine Aufgabe, wir können doch keine Aufgabe erfüllen müssen.
Nein, natürlich haben die keine Aufgabe. Kultur ist frei. Kultur ist frei. Sie muss nicht gefallen, sie muss nicht politisch sein. Sie ist immer gesellschaftspolitisch. Aber ich will nur sagen, wenn ich mir anschaue, was weltweit los ist und wo in Autokratien wer da als Erster angegriffen wird, dann sind es neben den JournalistInnen sehr oft eben auch KünstlerInnen. Ich denke beispielsweise an Maria Kolesnikova, eine Musikerin, großartige Musikerin aus Belarus, die in Stuttgart ja gelebt hat, die jetzt im Gefängnis sitzt in Minsk. Also es sind die Menschen, die künstlerischen Menschen oder die Kulturleute, die ja oft als Feinde bezeichnet werden oder verstanden werden, und da muss geschützt werden, auch wenn mir deren Kunst und Kultur gar nicht gefallen mag. Also noch einmal, Kunst und Kultur sind absolut frei, sie sind nicht unter irgendeinem Diktat, geschweige denn unter einer Vorgabe des Staates, aber genau diese Freiheit zu schützen, so verstehe ich meine Arbeit auch.
Gibt es denn, Frau Roth, eine grüne Kulturpolitik, oder ist es falsch, da in Parteikategorien zu denken?
Ich glaube, es ist falsch. Ich bin mit Leidenschaft Partei ist, das kann ich schon mal versprechen. Aber Partei ist für die Kultur, Partei ist für die Kunst in unserem Land, für die Vielfalt. Und ich glaube, wäre falsch, wenn ich jetzt sagen würde, es alles durchscreenen würde und sagen würde, was ist jetzt die grüne Kulturpolitik versus der schwarzen. Aber ich glaube schon, dass es natürlich bestimmte Prioritäten gibt, die vielleicht eher bei mir als Grüner angesiedelt sind als bei anderen.
Klima zum Beispiel, es wird ja beispielsweise über das Museum der Moderne, dieses große Projekt in Berlin, diskutiert, dass da Klimavorgaben keine große Rolle gespielt hätten.
Naja, zu Recht wird darüber diskutiert. Ich muss Ihnen sagen, diese Bundesregierung hat sich ja vorgenommen, eine echte Klimaregierung zu sein. Und dann sage ich, wenn sie eine echte Klimaregierung sein will, diese Bundesregierung, dann bezieht sich das nicht nur aufs Umweltministerium oder aufs Ministerium von Robert Habeck, der Wirtschaft mit Klima verbindet, sondern dann muss das für alle Bereiche gelten. Dann gilt es für Landwirtschaft, dann gilt es für Finanzen, dann gilt es für das Auswärtige Amt, aber dann gilt es eben auch für die Funktion der Kulturstaatsministerin für dieses Ressort, dass Nachhaltigkeit sozusagen viel stärker als Kriterium mit in die Debatte gebracht wird. Und ich will nur sagen, es gibt ja ganz, ganz viele Kulturschaffende und Kultureinrichtungen, die das erkannt haben und die mit innovativen Ideen zeigen, wie eine ökologisch zukunftsfähige Kulturproduktion aussehen könnte. Und diese Arbeit, die möchte ich unterstützen, würdigen und weiterentwickeln. Und da ist Green Culture nicht ein Schlagwort, sondern das ist ein Auftrag. Wir wollen einen Green Culture Desk einrichten, der genau diese Vernetzung ermöglicht für Museen, für Musikproduktionen, für Kultureinrichtungen. Und natürlich hoffe ich auch, dass das Thema der Klimakrise, der großen Überlebensfrage auch stärker in die Inhalte einzieht. Und Sie haben es angesprochen, das Museum der Moderne, diese Klimapolitik oder dieser Ansatz, dieser Nachhaltigkeitsprinzip muss natürlich sich auf alle Institutionen beziehen. Und da wurde einiges verpasst, wie wir es beim Museum der Moderne sehen. Es kann nicht sein, dass neue Museen errichtet werden, ohne dass Nachhaltigkeitskriterien eine ganz herausragende Rolle spielen.
Werden Sie, Frau Roth, eigentlich auch die auswärtige Kulturpolitik mitverantworten oder gibt es da nach wie vor eine eigene Staatsministerin für?
Nein, ich werde die auswärtige Kulturpolitik nicht verantworten, aber ich glaube, es ist eine richtig große Chance, dass Innen und Außen sich verbinden mit einer riesengroßen, wunderbaren Brücke, dass das nicht sozusagen sich gegenseitig immer mal wieder behagt oder dass die Grenzen markiert werden als Allerwichtigstes, denn Kunst und Kultur kennt ja eigentlich keine Grenzen. Ich werde ganz, ganz, ganz eng kooperieren mit dem Auswärtigen Amt, mit der zukünftigen Außenministerin, mit der Staatsministerin, deren Schwerpunkt auch die auswärtige Kulturpolitik sein wird. Aber schauen Sie am Beispiel Goethe-Institute. Die Goethe-Institute sind Kulturmittler weltweit, aber eben auch in der Bundesrepublik. Da ist ja schon mal eine Brückenfunktion da. Die deutschen Archäologen, das Deutsche Archäologische Institut arbeitet weltweit, aber hat eben auch hier eine wichtige Funktion. Also ich glaube, wir werden da eine gute Kooperation finden und meine Aufgabe wird sicher sein, die deutsche Kulturpolitik, die natürlich nicht nur von der Kulturstaatsministerin gemacht wird, sondern natürlich vor allem auch in den Bundesländern, in den Kommunen stattfindet. Und da will ich einen ganz, ganz engen Draht haben und eine enge Verbindung haben und eine sehr kooperative Zusammenarbeit pflegen, dass diese Politik und unser Reichtum der Vielfalt unserer Kulturlandschaft, den man übrigens auch noch mehr zum Ausdruck bringen könnte, vom Plattenladen bis zur Philharmonie ist es nämlich, ich will nicht die Spaltung der Kultur zwischen E und U, sondern ich will die Clubs genauso wie das Staatstheater im Auge haben, dass wir das im Ausland repräsentieren. Ich glaube, das wird eine tolle Aufgabe für mich sein.
Sie sind künftig auch für die Medienpolitik des Bundes zuständig. Da zeichnet sich eventuell schon ein Konflikt ab, die Frage nach Regeln für sogenannte soziale Medien, nämlich vor allem für Telegram, wo sich Neonazis organisieren. Ihr Koalitionspartner FDP, der künftige Justizminister Herr Buschmann, hat schon gesagt, er sieht das nicht als vorrangiges Thema. Wie sehen Sie das?
Ja, wir sehen ja, was los ist in unserer Gesellschaft. Und ich muss Ihnen sagen, so für meine Aufgabe sehe ich auch eine der Prioritäten an, eine moderne Erinnerungspolitik zu gestalten, eine Erinnerungskultur zu gestalten. Und wenn ich mir anschaue, was los ist, wenn ich mir anschaue, die Bilder aus Freiberg, wenn ich mir anschaue, Fackelaufmärsche vor Häusern, wo PolitikerInnen leben, und wenn ich mir anschaue, wie die Begleitmusik in den sozialen Netzwerken aussieht, dann hoffe ich sehr, dass wir da rangehen können und dass wir uns überlegen, wie auch die Freiheit der Meinungsäußerung, die Unabhängigkeit, selbstverständlich, und Freiheit der Medien, aber wo mögliche Grenzen sind, wenn die Freiheit sozusagen missbraucht wird für Bedrohungen, für Hetze, für Hass, für Morddrohungen und für ja die Demütigung und Ausgrenzung von Menschen.
Noch ein Medienthema. Können Sie sich Asyl für Edward Snowden vorstellen?
Ich kann mir Asyl für Edward Snowden vorstellen, ja. Denn er ist jemand, der als Whistleblower Transparenz hergestellt hat in einer sehr zentralen und wichtigen Frage. Und ich glaube, vielleicht ist auch ein neuer Aspekt mehr Transparenz und nicht Feinde bezeichnen diejenigen, die diese Transparenz hergestellt haben.
Zum Schluss, Sie haben sich, Frau Roth, in Sachen Musik oft geoutet. Sie haben Gloria Gaynor, I Am What I Am, als einen Ihrer Lieblingssongs genannt. Sie haben Je ne regrette rien, Ich bedauere gar nichts, von Edith Piaf sogar im Fernsehen gesungen. Großartige Frauen. Wissen Sie denn schon, was in Ihrem neuen Büro im Kanzleramt an die Wände kommt?
Das weiß ich nicht. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, wie dieses Büro aussehen wird und wie es neu gestalten wird. Aber was auf jeden Fall, ob es an der Wand hängt oder in meinem Herzen bleibt, ist ein wunderbares Lied von Rio Reiser, und das heißt, ich will ich sein. Und anders will ich nicht sein, anders kann ich nicht sein. Ich will sagen, was ich sagen will. Ich will so sein, wie ich bin. Und ich hoffe, dass ich die Kraft habe, all die Erwartungen zu erfüllen und auch die Kritik, die kommen wird, konstruktiv damit umzugehen. Aber ich freue mich riesig drauf.
Die neue Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, zuerst im Deutschlandfunk. 6 Stockwerke unter ihrem neuen Büro im Kanzleramt wird dann irgendwann auch jemand einen Nagel in die Wand schlagen müssen. In der ersten Etage des Kanzleramts befindet sich nämlich die Kanzlergalerie, die 1976 erst Helmut Schmidt initiiert hat. 7 Gemälde, die 7 Vorgänger von Angela Merkel zeigen. Auch sie wird sich dann irgendwann malen lassen dürfen oder müssen, dann ist es eine Kanzlerinnengalerie. Den Künstler oder die Künstlerin darf sich Frau Merkel selbst aussuchen. Und genau darüber habe ich mit dem Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich gesprochen. Was läge denn nahe fürs Porträt von Angela Merkel?
Ja, es ist gar nicht so schwer, glaube ich, da sich was einfallen zu lassen. Man hat vielleicht sogar eher die Qual der Wahl, würde ich sagen. Wenngleich es keine einfache Aufgabe ist, weil immerhin das letzte Bild in der Reihe ist das von Jörg Immendorf, das Kanzler Schröder doch in sehr pathetischer Weise zeigt, geradezu als Künstlerfürsten in Gold, also ein sehr überladenes, alles andere als herkömmliches Porträt. Da muss man vielleicht ein bisschen abrüsten, jetzt wieder beim nächsten, was aber ja vielleicht auch zum Naturell von Angela Merkel ganz gut passt. Ich könnte mir vorstellen, dass man sogar einen Jähenbruch versucht, also die Gattung Malerei das erste Mal verlässt. Man könnte sich ja auch ein Foto da vorstellen. Herr Linde Köbel hat ja gerade ihr Buch mit Merkel-Porträts der letzten 30 Jahre vorgelegt. Das ist ja ein einmaliges Langzeitprojekt. Aber vielleicht wäre es deshalb auch gar nicht so passend, sie zu nehmen, weil sie müsste dann ja sagen, die vielen Bilder jetzt noch mit einem einzigen Bild kontern. Das ist vielleicht nicht so einfach. Wenn man in der Fotografie bleibt, könnte ich mir aber zum Beispiel jemanden wie Gundula Schulze-Eldowi vorstellen. Ostdeutsche Fotografin, die schon in den 80er Jahren viele wichtige sozialkritische Arbeiten auch in Ost-Berlin, in Leipzig gemacht hat, ist dieselbe Generation wie Angela Merkel. Von ihr wäre sicher ein sehr nüchternes, sehr sprödes Porträt zu erwarten. Aber ich sag mal, wer sich Nina Hagen zum Zapfenstreich wünscht, könnte vielleicht auch an einem Foto von Gundula Schulze-Eldowi gefallen finden.
Wenn man sich das anguckt, Herr Ulrich, was da bisher hängt, dann sind es nicht nur alles alte Männer, sondern es sind auch sehr konventionelle Porträts. Alles naturalistisch, alles im gedeckten Anzug, alles frontal die BetrachterInnen anschauend. Helmut Kohl, erstaunlicherweise eine kleine Ausnahme, das ist ein eher skizzenhaftes Gemälde. Wäre denn auch ein stilistischer Bruch denkbar? Es gab einen Versuch mal, Willy Brandt hat sich malen lassen von Georg Meistermann und das Bild ist dann aber abgehängt worden mit der Begründung, es sei kein sichtbarer Bezug zu Person und Bedeutung Willy Brandts zu erkennen. Ist sowas noch zeitgemäß? Muss die Erkennbarkeit da sein?
Also muss sie natürlich nicht unbedingt. Ich würde auch zu denen gehören, die sagen, das Meistermann-Porträt gehört in die Reihe. Man sollte das eigentlich wieder reinnehmen. Und das kann man ja immerhin auch dem Immendorf-Porträt zugutehalten, dass es der Versuch war, jetzt hier auch mal sagen, diese recht biedere, konventionelle Art des Porträtierens zu brechen. Ja, da kann man sich natürlich, wenn wir wieder in die Malerei gucken, sehr wohl einige Beispiele vorstellen. Ich könnte mir zum Beispiel Cornelia Schleime denken, auch Malerin aus Ostdeutschland, auch die Generation von Angela Merkel, auch mit einer sehr unschönen Lebensphase noch in der DDR mit Ausstellungsverbot, Stasi-Verfolgung und so weiter. Sie ist eine großartige Porträtistin, aber eben auch jetzt nicht im klassischen Sinn, sondern wo sie oft sehr oft mit noch Anspielungen arbeitet. Also sie könnte sagen, was diesem Immendorf-Porträt entgegensetzen, ohne in dasselbe Pathos zu verfallen. Das könnte ich mir durchaus denken. Oder Annette Schröter, auch noch eine Malerin aus Ostdeutschland, die schon auch in den 80er Jahren sehr interessante Porträts von Frauen, aber vor allem auch Bilder mit weiblichen Rollenbildern gemacht hat, sich auch viel mit der Geschichte der DDR beschäftigt hat. Also auch da käme jetzt kein klassisches Porträt raus, aber sicher etwas, was durchaus zeitgemäß sein könnte oder eben auch zur Biografie von Angela Merkel passen könnte.
Wer malt Angela Merkel? Viele Optionen, alles Frauen. Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich war das. Nach Italien. Auch die Mailänder Scala, eines der bedeutendsten Opernhäuser der Welt, hat eine lange schwierige Zeit hinter sich wegen der Pandemie. Schon im März 2020 bei den Proben zur Salome wurden zwei Corona-Fälle festgestellt und das Haus musste schließen. Statt der traditionellen Eröffnung am 7. Dezember gab es im selben Jahr nur eine Gala im Stream. In diesem Dezember nun konnte endlich wieder der Saisonstart am Tag des heiligen Ambrosius über die Bühne gehen und das mit einer prominenten Besetzung. Anna Netrebko und Lukas Salsi sind die ProtagonistInnen in Verdis Macbeth. Musikdirektor Riccardo Chailly stand am Pult, Regie führte Davide Livermore und gestern war Premiere. Kirsten Liese war dabei und ich habe sie gefragt, wie denn die Stimmung war.
Zunächst einmal hat das Publikum sehr begeistert den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella empfangen, der ja traditionell in der Königsloge Platz nimmt. Es war nicht ganz klar, ob dieser Beifall wirklich tatsächlich nur Mattarella galt oder auch insgesamt der Freude darüber, wieder eben in das Opernhaus kommen zu können. Ich vermute beides, denn tatsächlich hat Herr Mattarella fast 6 Minuten Beifall bekommen. Es fühlte sich fast doppelt so lang an. Und ich kann schon mal sagen, also am Ende hat er den meisten Beifall bekommen am ganzen Abend, also viel, viel mehr als die Künstler.
Dabei hätte doch eigentlich einiges für einen Erfolg sprechen müssen. Verdi auf dem Programm, Netrebko und Salsi, prominente Opernstars, waren im Juni erst als Verdi-Ehepaar in Wien zu sehen, müssten eigentlich ein aufeinander abgestimmtes Team sein. Das hat aber trotzdem diesmal in Mailand nicht so hingehauen.
Nein, das hat nicht wirklich funktioniert. Ich muss sagen, Anna Netrebko, die ja schon wirklich eine faszinierende Lady abgegeben hat in anderen Metropolen wie Berlin und Wien, hatte an diesem Abend ein bisschen Probleme, vor allem im Spitzenregister. Bei ihrer ersten Arie musste sie einen Ton, der leicht verrutscht war, noch mal ansetzen. Sie hat auch ein bisschen angestrengt geklungen in den Höhen, ganz entgegen der Gewohnheiten. Sonst leuchtet ihre Stimme da wirklich immer wunderbar, glasklar, warm, timbriert. Es gab richtig Buhrufe für Frau Netrebko, ziemlich bitter. Wer deutlich besser war und tatsächlich wirklich den Abend noch eigentlich gerettet hat musikalisch, war Lukas Salsi, der Bariton, der einfach diesem Abend auch das gegeben hat, was er braucht. Das ist ja eine schaurige Oper. Und er deutet den Text eben so, wie es sein muss, wirklich mit allem, was da drin steckt, an Ängstlichkeit, an Schaurigkeit auch vor sich selbst, aber auch an Besessenheit. Und wir hören hier mal einen ganz kurzen Auszug. Pietà, Respetto, Mitleid, Achtung, Ehre.
Oh,
Ja, das war eben Luca Salsi mit einem Ausschnitt aus dem vierten Akt. Dieser Mann hat den Abend musikalisch gerettet, würde ich mal sagen.
Angst, Ehrgeiz, Mordlust, Wahnsinn, Selbstmitleid, gegenseitiges Verfallensein. Wie hat Davide Livermore die beiden Opernstars in diesem Kontext inszeniert?
Ich muss sagen, ich laste es auch Davide Livermore an, dass einem an diesem Abend überhaupt nicht einmal schaurig oder mulmig zumute wurde, geschweige denn einem das Blut gefroren ist. Dieser Mann hat eigentlich die Figuren überhaupt nicht inszeniert. Das Einzige, was er eingebracht hat, sind Videoprojektionen. Er hat einen gewissermaßen ins Kino gesetzt mit sehr imposanten Kamerafahrten von Großstadtfluchten à la Fritz Langs Metropolis. Was ihn dazu bewogen oder inspiriert hat, mag er selbst beantworten. Das ist eigentlich letztendlich nur bildliche Dekoration und alles andere bleibt ja dem Abend schuldig. Das heißt, wenn er denn einmal eingreift, wie in der allerersten Szene der Lady, da lässt er tatsächlich den Brieftext, den eigentlich Anna Netrebko hätte in einem Sprechgesang bringen müssen, aus dem Off von einer Männerstimme einsprechen. Also das sind dann wirklich Unsinnigkeiten, die tun überhaupt nichts zur Sache und stören eher.
Dann bleibt eigentlich nur noch die Hoffnung, dass es die Musik gerettet haben könnte. Wie spiegelte sich das szenische Geschehen in der musikalischen Leitung von Riccardo Chailly?
Chailly hat versucht, natürlich aus dem Graben das noch reinzubringen, was auf der Bühne gefehlt hat. Dramatik, er macht das mit einem sehr, sehr energetischen Zugriff. Da wird es oft sehr laut, er lässt es krachen, er zieht manchmal das Tempo stark an, manchmal überhetzt er es dabei leicht. Es kommt dann ganz gelegentlich auch mal zu Wacklern. Ganz parallel pikanterweise probt ja Riccardo Muti, also der große, geniale Ex-Musikdirektor der Scala an der Fondazione Prada in seiner Opernakademie, an Nabucco. Und der zeigt wirklich, wie Verdi richtig geht, wie man Tremoli zu behandeln hat, als sie gespenstisch klingen, ganz, ganz leise im Pianissimo. Und ich muss sagen, davon ist leider Riccardo Chailly weit entfernt.
Kirsten Liese war das über Verdis Macbeth in Mailand. Am Freitag wird voraussichtlich das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen werden. Kritik daran kommt vom Deutschen Kulturrat und Anna Kuhn hat die Kulturmeldungen und weiß mehr.
Im Endeffekt geht es darum, sind Kulturveranstaltungen mehr als nur Freizeitspaß und stehen sie deshalb unter besonderem Schutz? Denn im neuen Infektionsschutzgesetz werde der Kulturbereich und der Freizeitbereich als eine Einheit abgebildet, bemängelt der Kulturrat. Dabei seien Theater, Museen und Konzerthäuser viel mehr als reine Freizeitorte. Schließungen von Kultureinrichtungen und die Untersagung von Kulturveranstaltungen dürften deshalb wirklich nur die Ultima Ratio bei einem sehr hohen Infektionsgeschehen sein. Über den Streit um die Garnisonkirche in Potsdam haben wir ja schon oft berichtet hier bei Kultur heute. Jetzt könnte es eine Lösung dafür geben. Vertreter der Stadt und der Stiftung Garnisonkirche haben heute neue Pläne vorgestellt. Die beinhalten, dass zwar der 90 Meter hohe Turm der Kirche wieder aufgebaut wird, daneben aber, auf dem Platz, wo früher das Kirchenschiff stand, ein Haus der Demokratie mit einem Versammlungssaal entsteht. So könnte auch das ehemalige Rechenzentrum aus DDR-Zeiten weitgehend bestehen bleiben. Die vom Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Garnisonkirche war Ende der 60er gesprengt worden. Gegner des Wiederaufbaus sehen in der Kirche ein Symbol des Militarismus. Was verbirgt sich unter der Farbe von Rembrandts Nachtwache? Diese Frage konnte das Restauratorenteam von Operation Nachtwache jetzt beantworten. Tatsächlich hat Rembrandt, wie oft vermutet, aber eben nicht bewiesen werden konnte, erst eine Vorzeichnung auf der Leinwand angefertigt mit beiger Farbe auf braunem Grund. Dieses Ergebnis lieferte unter anderem modernste Computertechnik. Die Analyse der Experten am Rijksmuseum in Amsterdam ergab aber auch, dass das riesige Gemälde in der linkeren oberen Ecke verformt gekräuselt ist. Es soll deshalb im Januar auf einen neuen Rahmen gespannt werden. Im Moment gilt beim Verkauf von Büchern, Hörbüchern und E-Books der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7%. Dieser könnte aber in Zukunft noch weiter heruntergesetzt werden. Möglich würde das durch eine Entscheidung der EU, deren finale Verabschiedung aber erst im Frühjahr nächsten Jahres erwartet wird. Der EU-Rat für Wirtschaft und Finanzen hatte diese Woche beschlossen, dass die EU-Mitgliedstaaten in Zukunft für bestimmte Güter einen stark reduzierten Mehrwertsteuersatz einführen können. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften gehören dazu. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels begrüßte die Entscheidung.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Thielko Gries mit den Informationen am Abend. Das beherrschende Thema muss ich nicht nennen, oder? Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.